Billie Holiday. Billie Holiday wurde am 7. April 1915 in Philadelphia geboren. Ihr bürgerlicher Name lautete Eleonora Harris, auch bekannt als Eleonora Fagan. Sie starb am 17. Juli 1959 in New York City. Gemeinsam mit Ella Fitzgerald und Sarah Vaughan gilt sie als eine der bedeutendsten Jazzsängerinnen der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie prägte die Swing-Ära und feierte weltweiten Erfolg mit Liedern wie I'll Be Seeing You, Strange Fruit und What a Little Moonlight Can Do. Kindheit 1915 bis 1929. Vor ihrer Karriere als Sängerin trug Billie Holiday überwiegend den Namen Eleonora Fagan. In der Geburtsurkunde steht Eleonora Harris. Ihr Freund Lester Young nannte sie später Lady Day. Viele Angaben zu ihrer Kindheit stammen aus ihrer Autobiografie Lady Sings the Blues. Sie diktierte das Buch ab 1956 dem Journalisten William Dufty. Fachleute bezweifeln jedoch häufig die Genauigkeit der Schilderungen. Gleich der erste Satz zeigt die sehr persönliche Sicht. Mom und Dad waren noch Kinder, als sie heirateten. Er war 18, sie war 16 und ich war 3. Tatsächlich war die Mutter bei Billies Geburt 19 Jahre alt. Mit dem vermutlichen Vater war sie nicht verheiratet und lebte auch nicht mit ihm zusammen. Die Mutter hieß Sarah Sadie Fagan, geborene Harris, geboren 1996 und gestorben 1945. Sie erklärte, der Jazzgitarrist Clarence Halliday, geboren 1998 und gestorben 1937, sei Billies Vater. Halliday spielte später unter anderem im Fletcher Henderson Orchester. Nach der Geburt ihrer Tochter arbeitete die Mutter zeitweise als Serviererin in Zügen. Deshalb wuchs Billie in ihren ersten 10 Lebensjahren größtenteils bei Martha Miller in Baltimore auf. Als Billie 11 Jahre alt war, eröffnete die Mutter das Restaurant The East Side Grill. Das Mädchen musste dort oft lange arbeiten. Kurz darauf verließ sie die Schule. Am 24. Dezember 1926 kam es zu einem schweren Übergriff auf Billie. Der Nachbar Wilbur Rich wurde daraufhin festgenommen. Zum Schutz brachte man sie in das katholische Erziehungsheim The House of the Good Shepherd. Mit 12 Jahren durfte sie es wieder verlassen. Kurz darauf nahm ihre Mutter eine Anstellung in einem Bordell an, und Billie half dort gelegentlich als Botenmädchen. Über das Grammophon des Hauses hörte sie zum ersten Mal Aufnahmen von Louis Armstrong und Bessie Smith. Nach einigen Monaten führte eine Razzia zur Verhaftung von Mutter und Tochter. Die Mutter zog danach nach Harlem und ließ Billie erneut bei Martha Miller. Wahrscheinlich arbeitete das Mädchen noch eine Weile in einem Bordell in Baltimore und begann in dieser Zeit zu singen. Anfang 1929 folgte sie der Mutter nach New York. Die Vermieterin Florence Williams betrieb ein Bordell, in dem Mutter und die 13-jährige Billie für $5 pro Freier als Prostituierte arbeiteten. Am 2. Mai 1929 gab es erneut eine Razzia. Billie wurde wieder verhaftet und kam ins Gefängnis. Im Oktober desselben Jahres wurde sie entlassen. Die frühe Gesangskarriere 1929 bis 1935. 1929 begann Eleanor Harris in Clubs aufzutreten. Sie nannte sich dabei Billie Holiday. Der Vorname erinnert an die Stummfilmschauspielerin Billie Dove. Der Nachname stammt von Clarence Holiday, der vermutlich ihr Vater war. Am Anfang schrieb sie ihn noch Halliday. Zwischen 1929 und 1931 stand Holiday oft mit ihrem Nachbarn auf der Bühne, dem Tenorsaxophonisten Kenneth Hollen. Sie spielten in New Yorker Lokalen wie Grey Dawn, Potts & Jerry's und dem Brooklyn Elks Club. Anfang 1933 entdeckten die Musikproduzenten John Hammond und Bernie Hannigan die junge Sängerin. Ihr Improvisationstalent beeindruckte sie. Im November desselben Jahres organisierten sie Studioaufnahmen mit Benny Goodman für die damals 18-jährige Künstlerin. Dabei entstanden die Lieder Your Mother's Son-in-Law und Riffin' the Scotch. Riffin' the Scotch erschien in einer Auflage von 5000 Exemplaren und wurde Billie Holidays erster Hit. 1935 sang Holiday das Stück Saddest Tale in Duke Ellington's Symphony in Black, A Rhapsody of Negro Life. Teddy Wilson und Brunswick Records, 1935 bis 1938. Im selben Jahr nahm John Hammond die junge Sängerin für das Plattenlabel Brunswick Records unter Vertrag. Gemeinsam mit dem Jazzpianisten Teddy Wilson spielte sie bekannte Stücke im damals neuen Swing-Stil ein. Die Aufnahmen waren für automatische Musikboxen gedacht, die immer beliebter wurden. Billie Holiday durfte frei improvisieren und entwickelte so ihren unverwechselbaren Vortrag, bei dem sie Melodien nach Belieben veränderte. Dieser Stil wurde bald zu ihrem Kennzeichen. Bereits in der ersten Aufnahmesitzung entstanden die Titel »What a Little Moonlight Can Do« und »Miss Brown to You«. Die Plattenfirma reagierte zunächst zurückhaltend. Als sich die Schallplatten jedoch gut verkauften, veröffentlichte Brunswick weitere Titel unter Holidays eigenem Namen. Wilson und Holiday verwandelten viele damals populäre Lieder in Jazzklassiker. Der Musikkritiker Stefan Richter merkte an, dass in Holidays Liedern nicht die Komponisten aufleben, sondern ihre Stimme und ihre Persönlichkeit, die jedes Wort zu ihrem eigenen mache und jede Zeile neu schreibe. An zahlreichen Aufnahmen wirkte der Saxophonist Lester Young mit. Zwischen ihm und Holiday entstand eine lebenslange Freundschaft. Er gab ihr den Spitznamen Lady Day und sie nannte ihn Prez. Für Holidays Mutter schlug Young den Namen The Duchess vor. Die Sessions waren für Brunswick wenig kostspielig, weil die Musik weitgehend improvisiert wurde und nur einfache Arrangements brauchte. Holiday erhielt eine einmalige Gage. Einnahmen aus Schallplattenverkäufen und Radiosendungen bekam sie nicht. Dennoch ging beispielsweise I Cried for You mehr als 15.000 Mal über den Ladentisch, was ungefähr dem Fünffachen einer üblichen Brunswick-Produktion entsprach. Count Basie und Artie Shaw, 1937 bis 1938. Als nächstes sang Billie Holiday bei Count Basie. Er merkte schnell, wie stark sie die Melodien mitgestaltete. Schon damals wusste sie genau, wie ihr Gesang klingen sollte. Mit Basie ging sie jedoch nie in ein Tonstudio. Aus dieser Zeit existieren nur Live-Aufnahmen der Titel »I Can't Get Started«, »They Can't Take That Away From Me« und »Swing It, Brother, Swing«. Für spätere Studioaufnahmen brachte sie mehrere Musiker aus Basies Orchester mit und arbeitete dort mit dem Pianisten Teddy Wilson zusammen. Im Februar 1938 trennten sich Holiday und Basie. Sie begründete den Bruch mit Streit über zu geringe Gagen und über Änderungen an ihrem Stil. Basie warf ihr Unzuverlässigkeit vor. Anschließend schloss sie sich dem Orchester von Artie Shaw an. Shaw hatte bereits im März 1936 ihre erste Radiosendung beim New Yorker Mittelwellensender WABC organisiert. Die Übertragung war ein großer Erfolg. Daraufhin strahlte die American Broadcasting Company im April desselben Jahres eine Sondersendung aus. Shaws Programm bot jedoch weniger Gesangstitel als das von Basie, so dass Holiday seltener zu hören war. Zudem drängte das Management Shaw, lieber die weiße Sängerin Nita Bradley einzusetzen. Das Verhältnis der beiden Sängerinnen blieb angespannt. Im November 1938 trat Shaws Orchester im Lincoln Hotel auf. Nach Beschwerden der Hotelleitung musste Holiday den Lastenaufzug und den Hinterausgang benutzen. Daraufhin verließ sie die Band. Als einziges Tondokument aus dieser Phase blieb die Aufnahme Any Old Time erhalten. Billie Holiday gehörte zu den ersten Jazzsängerinnen, die gemeinsam mit weißen Musikern auftraten und damit Rassengrenzen überschritten. Trotzdem zwang man sie weiterhin, Hintereingänge zu benutzen. Sie erinnerte sich später daran, dass sie oft in dunklen, abgelegenen Räumen auf ihren Auftritt warten musste. Auf der Bühne verwandelte sie sich in Lady Day und steckte sich eine weiße Blume ins Haar. Die tiefe emotionale Wirkung ihres Gesangs erklärte sie mit den Worten: Ich habe diese Songs gelebt. Als Schwarze litt Billie Holiday stark unter Diskriminierung. Besonders während der Tourneen mit gemischten Bands, zum Beispiel mit Artie Shaw 1938, erlebten sie und die anderen schwarzen Musiker täglich entwürdigende Situationen. Als besonders demütigend empfand sie Auftritte, bei denen ihr Gesicht zusätzlich dunkel geschminkt wurde, weil ihr Teint dem weißen Publikum angeblich zu hell erschien. Trotz aller Hindernisse wurde 1938 ein sehr erfolgreiches Jahr für die Sängerin. Ihre Aufnahme »I'm Gonna Lock My Heart« erreichte im September Platz 6 der Hitparade. Mainstream-Erfolg 1939 bis 1947. 1939 sang Billie Holiday zum ersten Mal den Song »Strange Fruit«. Er basiert auf dem gleichnamigen Gedicht des jüdischen Lehrers Abel Meeropol, der unter dem Namen Lewis Allen schrieb. Das Lied prangert die Lynchjustiz an Schwarzen eindringlich an. Die Produzenten von Columbia hielten das Thema für zu heikel. Commodore Records wagte die Aufnahme und die Platte wurde zu einem ihrer größten Erfolge. Seitdem verband das Publikum Billie Holiday mit diesem Stück und forderte es immer wieder. Die Auftritte im Café Society waren genau durchdacht. Vor dem Lied baten Kellner das Publikum um Ruhe. Während des langen Intros wurde das Licht gedimmt. Ein einzelner Scheinwerfer fiel auf ihr Gesicht. Nach dem letzten Ton erlosch das Licht und sie verließ die Bühne im Dunkeln. Billie Holiday war nun ein Star. Ihre Mutter Sadie Fagan benannte ihr Restaurant in Mom Holiday um, verspielte jedoch gleichzeitig das Geld ihrer Tochter beim Würfeln. Als Billie Holiday eines Abends Geld verlangte, blieb die Mutter hart. Die Sängerin stürmte hinaus und rief: »God bless the child that has got its own.« Aus diesem Satz wurde später der Titel des Liedes »God bless the child«. Das Stück erreichte Platz 3 in der Rangliste der Zeitschrift Billboard und verkaufte sich über 1 Million Mal. Life Magazine schrieb 1943, Billie Holiday besitze den individuellsten Stil aller populären Sängerinnen. Viele Kolleginnen kopierten ihn. Bevor sie 1944 den Song Loverman für Decca Records aufnahm, bat sie ihren Produzenten Milt Gabler um ein Streicherensemble wie bei Ella Fitzgerald und Frank Sinatra. Am 4. Oktober betrat sie das Studio und war zu Tränen gerührt, als sie die Streicher sah. Fortan wurde ihre Stimme häufig von Streichern begleitet. Im selben Jahr feierte das Publikum Billie Holiday in der Metropolitan Opera in New York als erste Jazzsängerin. Der Filmauftritt in New Orleans 1947 an der Seite von Louis Armstrong enttäuschte sie und ihre Fans. Sie durfte nur die stereotype Rolle eines Dienstmädchens spielen, obwohl sie gehofft hatte, sich selbst darstellen zu können. Während der Dreharbeiten wurde ihre Heroinsucht sichtbar, die bereits seit den frühen 40er Jahren bestand. Ihr Ehemann und Dealer Joe Guy erhielt daraufhin Zugangsbeschränkung zum Set. Carnegie Hall, Prozess wegen Drogenbesitzes, 1947 bis 1949. Am 16. Mai 1947 wurde Billie Holiday wegen Drogenbesitzes verhaftet. Im folgenden Prozess bekannte sie sich schuldig. Ihr Anwalt erklärte zugleich, er wolle sie nicht vertreten. Holiday bat daraufhin um eine Einweisung in ein Krankenhaus. Das Gericht verhängte eine Gefängnisstrafe. Sie kam in das Alderson Federal Prison Camp in West Virginia. Am 16. März 1948 wurde sie wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Ihr Manager Edward Fishman plante anschließend ein Konzert in der Carnegie Hall. Holiday zögerte, weil sie nicht wusste, ob das Publikum nach ihrer Verhaftung noch hinter ihr stehen würde. Schließlich sagte sie zu: Das Konzert fand am 27. März 1948 statt, war ausverkauft und wurde ein außergewöhnlicher Erfolg. Wegen ihrer Vorstrafe verlor Holiday ihre Kabarettlizenz. Daher durfte sie nicht mehr an Spielorten auftreten, die eine Alkoholausschanklizenz besitzen. Das minderte ihr Einkommen stark, zumal sie weiterhin nur gering an den Tantiemen beteiligt wurde. Am 22. Januar 1949 wurde sie erneut wegen Drogenbesitzes festgenommen. Die letzten Jahre 1950 bis 1959. Bald verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand rasch. Sie lebte weiterhin mit gewalttätigen Männern zusammen und jeder Entzugsversuch scheiterte. Der zunehmende Drogenkonsum beeinträchtigte auch ihre Stimme. In ihren späteren Aufnahmen für Verve Records verschwand der jugendliche Elan immer stärker. Stattdessen klang eine deutliche Schwermut an. 1956 erschien ihre Autobiografie Lady Sings the Blues. Die gleichnamige Langspielplatte bot außer dem Titellied keine neuen Aufnahmen, wurde jedoch vom Billboard Magazine als würdige musikalische Ergänzung ihrer Lebensgeschichte gelobt. Im November desselben Jahres gab sie ihre letzten beiden ausverkauften Konzerte in der Carnegie Hall. Ein solcher Erfolg galt als besondere Auszeichnung, vor allem für eine schwarze Sängerin in den späten 50er Jahren. 13 Mitschnitte des zweiten Konzerts wurden 1961 posthum auf dem Album The Essential Billie Holiday – Carnegie Hall Concert veröffentlicht. Gilbert Milstein von der New York Times schilderte den Abend so: Die Probe wirkte zerfahren, ihre Stimme klang dünn und schleppend, ihr Körper war müde gebeugt. Doch ich werde die Verwandlung an diesem Abend niemals vergessen. Das Licht erlosch, die Musiker begannen zu spielen und die Erzählung setzte ein. Miss Holiday trat zwischen den Vorhängen hervor in das sie erwartende Scheinwerferlicht, gehüllt in eine weiße Robe und mit einer weißen Blume im schwarzen Haar. Sie stand aufrecht und schön, souverän und lächelnd. Nachdem sie den ersten Teil ihrer Erzählung beendet hatte, begann sie zu singen. Mit unverminderter Kraft und mit all ihrer Kunst. Ich war tief bewegt. Mein Gesicht und meine Augen brannten in der Dunkelheit und ich erinnere mich an eines. Ich lächelte. Tod. Anfang 1959 stellte ihr Arzt eine Leberzirrhose fest und untersagte ihr den Alkoholkonsum. Sie blieb jedoch nur kurz abstinent. Im Mai desselben Jahres hatte sie rund 10 Kilogramm Gewicht verloren. Am 31. Mai kam sie in das Metropolitan Hospital. Dort bewachten Polizisten ihr Bett, weil sie sie wegen mutmaßlichen Drogenbesitzes verhaften wollten. Unter diesen erniedrigenden Umständen starb sie. Ihr Tod trat im Juli 1959 ein. Sie war damals 44 Jahre alt. Auf ihrem Bankkonto lagen lediglich 70 Cent. Außerdem trug sie ein Honorar von $750 in bar bei sich, das sie für einen Zeitschriftenbeitrag erhalten hatte. Billie Holiday wurde auf dem St. Raymond's Cemetery in der Bronx beigesetzt. Einfluss. Billie Holiday prägte während ihrer gesamten Laufbahn viele Kolleginnen und Kollegen. Auch nach ihrem Tod wirkte ihre Kunst weiter. Sängerinnen wie Janis Joplin und Nina Simone nahmen sich Holiday zum Vorbild. Zu ihren späten Aufnahmen für das Schallplattenlabel Verve gehören das Album Solitude aus 1952 sowie Music for Torching aus 1955. Diese Platten sind bis heute ebenso präsent wie die früheren Sessions, die ab 1933 für Columbia Records, Commodore und Decca Records entstanden. Titel wie God Bless the Child, George Gershwins I Loves You Porgy und der Blues Fine and Mellow gelten inzwischen als Jazzklassiker. Billie Holiday besaß eine unverwechselbare Stimme. Ohne musikalische Ausbildung und mit begrenztem Stimmumfang entwickelte sie einen außergewöhnlichen Gesangsstil. Er klang zugleich herb und zerbrechlich, kühl und doch leidenschaftlich. Ein Kritiker schrieb einmal: Bei Holiday gerät man in einen existenziellen Strudel. Wer sich wirklich auf ihre Musik einlässt, schaltet das Gehirn aus wie unter einer Droge. Holidays Stimme greift direkt an die Nervenbahnen.